Ja, bei der Ausbildung habe ich dann kennengelernt, was das Geld für eine Wichtigkeit hat im Leben von jedem Mensch. Da habe ich auch gesehen, wenn zu wenig Geld oder gar kein Geld mehr da war oder Schulden, wie schlecht es den Leuten dann geht. Mhm. Und wie gut die Leute dastehen, wenn die mit dem Geld gut zurechtkommen und es schön verteilt und aufgebaut haben. Und das habe ich sinnvoll und interessant gefunden, dass ich sowas für mein Leben auch lerne.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir sind HSH Hörbar und ich bin mega aufgeregt, muss ich sagen, weil ich finde es total beeindruckend, was unser nächster Gast schon alles in seinem Leben gemacht hat. Und jetzt ist er da bei uns im Gespräch, der Andreas Trumpf. Hallo Andreas.
Hallo Susi.
Andreas, also ich muss dazu sagen, ich habe von dir eine sogenannte Mindmap eigentlich geschickt bekommen im Vorfeld, ja, mit unterschiedlichen Etappen in deinem Leben. Und es ist wirklich unglaublich, was du alles gemacht hast. Und da wollen wir, also ich habe jetzt ein paar Fragen dabei, muss ich sagen. Also da ist schon einiges dabei, was A, super spannend ist und B, mich auch total neugierig macht. Aber erstmal wollen wir natürlich darüber reden, was du eigentlich bei der VR Bank HSH genau machst, weil heute geht es auch darum, deinen Job so ein bisschen zu erklären. Vielleicht kannst du uns das mal sagen. Was machst du bei der Bank?
Ich arbeite als Personalreserve am Schalter. Und zwar im gesamten Geschäftsgebiet von Crailsheim, wo auch Geildorf mit dazugehört und die nähere Umgebung.
Und was bedeutet das?
Also am Schalter arbeiten, das ist die erste Station für die Kunden, wenn, ja, die in die Bank reinkommen. Wir machen die erste Frage beantworten von den Kunden. Mhm. Wir helfen denen weiter, wenn es um Bargeld geht oder Terminvereinbarung. Wir organisieren die Geschäftsstellen auch mit, also mit Material bestellen, mit Geldautomat verwalten, mit den Beratern zusammen uns abstimmen.
Mhm. Aber wieso heißt das Reserve? Also Personalreserve hast du gesagt, ne?
Ja,
Personalreserve. Was bedeutet dieses Wort? Also das habe ich nicht verstanden.
Ich arbeite in einer Stellung, die ist nicht auf eine bestimmte Geschäftsstelle festgelegt, okay, sondern ich bin frei verfügbar.
Ah, und wie können die Leute dann auf dich zugreifen? Gibt es da einen Kalender und, ja, jeder kann... Wirklich?
Mhm. Wir haben so einen Vertretungsplan. Das betreut bei uns das Sven Lichtwag und der Dieter Heldmann zusammen. Mhm. Und die müssen im Überblick haben, wo wir drei Personalreserve eingesetzt sind. Mhm. Drei gibt es momentan im Raum Crailsheim und Geildorf. Und wenn jemand krank wird oder Urlaub nehmen möchte von den normalen Schalterkräften, dann kommen die auf uns zu, schauen, ob wir frei sind und dann übernehmen wir die Geschäftsstelle.
Okay, das ist ja interessant. Und ist es eine Vollzeitstelle, die du da hast?
Ja, das ist eine Vollzeitstelle.
Und das heißt, es kann sein, also du bist jeden Tag woanders vielleicht oder ist es immer schon so etappenmäßig eingeteilt, wochenmäßig oder so?
Das ist unterschiedlich. Es gibt Tage, wo ich, oder eine Woche, wo ich in einer Geschäftsstelle bin,
ja,
weil die Geschäftsstellen nur noch halbe vom Tag offen haben. Mhm. Außer die Hauptstellen in Geildorf und in Crailsheim, ist es oft so, dass ich in zwei Geschäftsstellen an einem Tag arbeite. Also vormittags in einer,
ah,
und für den Nachmittag gehe ich dann in die andere Geschäftsstelle.
Okay. Also das ist ja schon für manche Leute, wenn man das so sieht, schon fast zu vielseitig. Also viele, ja, sind dafür vielleicht dann schon, oh nee, eigentlich will ich lieber so einen Arbeitsplatz haben. Aber das hat bei dir ja auch einen Grund, dass dir macht das nichts aus. Ne? Du findest es wahrscheinlich auch spannend, immer mal woanders zu sein, oder?
Ja, das finde ich spannend. Also ich habe mir schon mal überlegt, ob es für mich passender wäre, wenn ich in einer Geschäftsstelle bleibe. Aber von dem, was man jeden Tag was Neues mitkriegt und mit dem Wechsel, das finde ich momentan noch passender, weil ich dann auch ein bisschen rumkomme. Mhm. Und ich habe auch Geschäftsstellen oder auch Ortschaften kennengelernt, die hätte ich ohne meine Personalreservearbeit, da wäre ich nie hingekommen, die hätte, okay, ich nie kennengelernt. Zum Beispiel von Crailsheim aus nach Oberrot. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, 40 oder 45 Kilometer.
Ich kenne Oberrot.
Ja,
ich bin da schon zwei, dreimal durchgefahren.
Ja, also für die Crailsheimer, das kennt man eigentlich nur, wenn man da mit dem Verein was zu tun hat oder Verwandtschaft hat. Also ich bin da als Irsch hinkommen, seit ich da arbeite.
Okay. Also dieses Rumkommen, möchte ich jetzt mal kurz eine These aufstellen. Dieses Unterwegssein, neue Ortschaften kennenlernen, ist schon dein Ding, oder?
Ja, das fühlt sich für mich gut an.
Okay, und jetzt, das ist jetzt so mein Stichwort, es fühlt sich für dich gut an. Jetzt möchte ich nämlich mal auf deine Mindmap gehen, die ich hier in der Hand halte. Ich muss immer nachgucken, weil es sind wirklich einige Punkte. Und ich will gerne zu jedem Punkt etwas wissen.
Oh, ja. Dann schaue ich mal, ob wir das alles hinkriegen.
Ich glaube, wir kriegen das hin. Also ich habe jetzt erstmal hier als ersten Punkt stehen, du hast eine Ausbildung wirklich auch als Bankkaufmann gemacht, ne? Also aus der Schule raus, Ausbildung, und da wusstest du, du willst zur Bank, oder wie war das?
Ich habe es mir spontan ausgesucht. Also ich habe nicht den Lebensplan gehabt, ich arbeite bei der Bank. Und ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich nicht eine große Auswahl getroffen. Ich habe irgendwann mal gedacht, da war so eine Zeitungsbeilage. Und dann habe ich gesehen, Bankkaufmann wird als Ausbildung angeboten. Da hat man einen Anzug an, das ist sowas Seriöses. Und auch hat man mit Geld zu tun. Und dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal, und dann bin ich genommen worden. Ja.
Okay. Hattest du früher schon so eine Affinität auch zu Zahlen, oder hast du gar nicht?
In Mathematik bin ich immer an der 4 hängen geblieben.
Oh, scheiße. Okay. Gut, es war bei mir ähnlich. Aber gut, jetzt passierte in deinem Leben ein kleiner Sprung. Ja? Nach der Ausbildung, das war 2013, bist du dann auf einmal ins Disneyland Paris gegangen und hast da gearbeitet. Wie kam es dazu? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, oh, eigentlich will ich da mal hin und will da arbeiten, oder will ich aus der Bank raus, oder wie ist das gekommen?
Da ist meine Schwester dafür ein bisschen verantwortlich. Und zwar hat die auch im Disneyland Paris gearbeitet.
Ah.
Die hat es mir empfohlen. Und ich habe die auch besucht, wo sie dort gearbeitet hat. Und das habe ich so schön gefunden, dass es ist wie Studentenleben mit ein bisschen Arbeit zusammen. Also das Internationale, was man da hat, das hat man im Studentenleben vielleicht nicht ganz so, das Internationale. Und alle wohnen zusammen, man kann sich austauschen. Und dann bin ich halt die ganze Zeit in meiner Ausbildung gewesen, und das ist halt in der kleinen Stadt Crailsheim im Vergleich. Und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt eine ewige Karriere anfange und durchziehe, möchte ich das auch nochmal ausprobieren. Dann habe ich mich beworben. Und bin tatsächlich genommen worden.
Also, ja. Wieder einfach genommen worden. Jetzt was hast du da genau gemacht im Disneyland? Weil ich kenne ein paar Leute, die da als Schauspieler gearbeitet haben, für diese Paraden zum Beispiel oder so. Aber das hast du nicht gemacht. Was hast du da gemacht?
Die haben mich aufgrund von meiner Bankausbildung, haben die mich dann als Verkäufer eingestellt.
Okay.
Und ich hatte auch genug Französisch- und Englischkenntnisse, dass ich also auf die Leute losgelassen werden konnte.
Woher hattest du die Kenntnisse?
Das war von meiner Schulzeit noch.
Okay.
Da habe ich Französisch im Gymnasium gehabt und Englisch natürlich auch.
Okay.
Und das sind so die zwei wichtigsten Sprachen, die da geprüft werden, ob man die kann.
Mhm, alles klar. Und was war das dann für ein Verkauf? Wo hast du da genau gearbeitet?
Ich habe im Disney Store gearbeitet. Das ist im Disney Village.
Mhm.
Also das ist außerhalb vom Park.
Okay.
Zwischen Park und Hotels. Und da gibt es eigentlich alles. Also wir haben... Seit 10 Jahren oder 11 Jahren ist es jetzt schon her, da gibt es jetzt bestimmt noch ein paar neue Abteilungen da drin. Bei mir hat es damals Fluch der Karibik, Star Wars, Toy Story exklusiv eine Abteilung gegeben, wo man alles kaufen konnte, vom Bleistift bis zu einer großen Plüschfigur oder Laserschwerter, wo man zusammenbauen konnte.
Mhm. Muss man da auch eine Affinität dazu haben, wenn man da arbeitet? Oder also hast du jeden Film gesehen? Kennst du dich gut aus? Star Wars? Alle Episoden?
Also alle Episoden habe ich gesehen.
Ja.
Es hilft, wenn man sich mit Disney, mit dem Universum ein bisschen identifizieren kann.
Ja.
Oder sogar viel identifizieren kann. Dann hat man nämlich auch die Leichtigkeit, dass man das begeistert alles anbieten kann.
Ja, klar.
Und vor allem halt, dass man mit Leuten zusammenarbeiten kann und auf die Leute zugehen kann.
Ja.
Das ist auch geprüft worden bei den Bewerbungsgesprächen.
Und wenn die Fragen haben, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte gern von Loki den Kugelschreiber, wo finde ich den?
Ja, also die Lösungsfindung und auch... dass man mit Leuten zusammen arbeiten kann und denen weiterhelfen möchte.
Ja.
Das ist wichtig.
Okay. Und wie war so die Zeit für dich? Du warst ein Jahr lang da, sehe ich auf meiner Mindmap. Oder waren
das? Ich musste das verkürzen auf ein halbes Jahr, weil ich habe dann im gleichen Jahr auch schon eine Stelle für die Oberschule in Künzelsau gehabt, wo ich mein Abi nachgeholt habe.
Ah,
also ich musste das verkürzen. Ja.
Okay.
Sonst wäre ich auch ein Jahr geblieben. Ja.
Okay.
Also das war eigentlich der Start in so das Internationale von mir, wo ich dann auch kennengelernt habe, wie gut ich Fremdsprachen lernen kann und auch mit Leuten zusammenarbeiten kann und mit Kunden zusammenarbeiten kann, die ich noch nie im Leben vorher gesehen habe. Und ständig neue, also das sind das sind in der Schlange an der Kasse sind dann Spanier, Franzosen, Engländer, Italiener, Portugiesen, Brasilianer, aus Russland, aus Saudi-Arabien. Da ist alles eins am anderen kommen. Mhm. Man muss sich immer neu auf die Leute einstellen. Und mit der Sprache muss das auch funktionieren, dass die, was sie gesucht haben, auch alles gefunden haben und dass man denen weiterhelfen konnte. Und auch, dass man das mit dem Bezahlvorgang und auch manchmal mit dem Hotel weitergeben von dem Einkaufen, dass man das alles hinkriegt.
Okay. Also durchaus eine vielseitige Geschichte, wenn du da jeden Tag damit konfrontiert bist und mit Menschen aus aller Welt zu tun hast. Wie kam es dann dazu? Also dann hast du dein Abi nachgeholt, aber ich habe jetzt hier noch auf meiner Mindmap stehen, dass du von 2014 bis 2015 als Pokerdealer gearbeitet hast.
Ja, genau.
Was bedeutet das? Also das hast du nebenher gemacht dann zum Abi? Okay.
Ja, genau, das habe ich nebenher gemacht.
Okay, und wo hast du das gemacht und wie kommt man überhaupt dazu? Also kann es jeder machen?
Ja, es kann tatsächlich jeder machen, also jeder lernen. Ich habe das mal in der Wochenpost gesehen, das war in so einer Wochenzeitung, wo nochmal so Angebote drin sind und Veranstaltungen.
Ja.
Und da ist es drin gestanden, dass da die bayerische Spielbanken, die suchen Pokerdealer und da wird man eingelernt. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, das ist was ganz Besonderes.
Okay.
Ich wollte es mal ausprobieren, ob ich sowas hinkriege.
Und wie war das?
Es war ganz speziell.
Okay, ja. Warum? Wie kann ich mir das vorstellen? Also warst du da in einem Casino oder wie? Okay.
Ja, also da war ich in einem bayerischen, in bayerischen staatlichen Casino. Da habe ich gearbeitet. Und die Atmosphäre ist komplett anders wie alles andere, was man im normalen Leben arbeiten kann.
Mhm.
Als Pokerdealer musste ich erstmal richtig gut die Regeln kennen.
Mhm.
Und ich bin auch verantwortlich gewesen, dass die Spieler die Regeln einhalten und dass ich auch den richtigen Gewinner in jeder Runde aufgerufen habe, dass er oder die Spielchips kriegt.
Mhm.
Und da geht es auch um, jeder Spielzug geht um Geld.
Mhm.
Weil ich habe die Turniere betreut.
Mhm.
Also das war aber, die Strategie war so, dass wir neue Pokerdealer, wir kümmern uns um die Turniere, die jede Woche sind. Und die Hauptgroupiers, die kümmern sich dann um die Roulette-Tische oder Blackjack-Tische und machen dann bei uns die Aufsicht, dass sie ein bisschen mehr, wo es um Spiel, um Geldmünzen geht, dort arbeiten können. Und dann bin ich gesessen in einem, so einem ovalen Tisch, wie man es von James Bond kennt. Und jeder Spieler hat seine Karten gehabt, der wusste, was er hat und hat es immer verglichen. Der hat seine Strategie gehabt. Aber ich musste alle 10 Spieler müsste ich im Blick haben.
Mhm.
Und das war wieder so ähnlich wie im Disneyland Paris mit, da kommen immer neue Kunden, immer neue Sprachen.
Ja.
Da kommen immer neue Situationen. Ich decke eine Karte auf.
Mhm.
Kann wieder eine komplett neue Situation sein für die Wahrscheinlichkeit, welche Kombination gewinnt oder welche Kombination gerade in Führung ist. Ich musste schauen, dass die Erhöhungen richtig ankündigen, dass sie die Erhöhungen von dem Einsatz auch richtig machen.
Mhm.
Und jeder Spieler hat dann immer auf mich geschaut und hat immer aufgepasst, macht der jetzt einen Fehler, der Dealer?
Ach so.
Oder kann der sein Sach? Die haben da auch mal getestet, wie sicher oder unsicher man ist.
Ah.
Und das war immer so eine richtige Spannung, also wie so Elektrizität hat man das auch gespürt, weil jeder hat geachtet auf den anderen.
Mhm.
Und da musste man dann auch bestehen als Regelhüter.
Ja.
Man durfte sich nicht kleinkriegen lassen, man musste auch sagen, das ist jetzt so.
Ja.
Und die Spieler mussten sich ja auch dran halten.
Hast du dir da auch so ein Pokerface antrainiert? Musstest du das auch haben als Dealer?
Das war in der Entwicklung hilfreich, ja. Das habe ich dann auch hinbekommen. Und auch die Situation beschwichtigen, wieder entschärfen.
Ja.
Wenn die Spieler untereinander irgendwas als Problem gehabt haben mit dem Einsatz oder sonst irgendwas.
Okay.
Also das war auch so eine Moderation.
Ah, ja.
Und weil es halt immer um Geld ging, war das halt immer, das war richtig
angespannt
ja.
Aber das ist ja super interessant bei dir, weil es ging irgendwann, also es ging mit Geld los, ja, obwohl eigentlich keine Affinität zu Zahlen, was ich sehr spannend finde. Dann kam das Internationale auch mit dazu, aber du hast genau die zwei Sachen immer miteinander verbinden können, also international plus eben Money. Und so ist es dann weitergegangen. Und jetzt kommt noch was Schönes dazu, nämlich nach dem Abi, ja, du hast dann erfolgreich dein Abitur abgeschlossen in 2019. Und dann hast du ein Studium gemacht in Geschichte und Portugiesisch in Freiburg. Ne?
Ja.
So, wie bist du jetzt, klar, Portugiesisch, ja, vielleicht hat dich diese Sprache besonders angesprochen oder wie ist das gekommen?
Das war auch so was Zufälliges. Ich habe zuerst deutsche Sprachwissenschaft genommen als Nebenfach zur Geschichte und da musste man so viele lateinische Begriffe lernen für die Einführungsprüfung.
Mhm.
Dann habe ich mir gedacht, das ist mir zu viel Latein und zu viel Theorie. Dann habe ich mir eine Fremdsprache rausgesucht. Ich habe ein Wort konnte auf Portugiesisch, das war Dankeschön.
Obrigado. Genau. Ja. Oder Obrigada.
Genau, für die Frau Obrigada.
Ah.
Ja. Aber ich glaube, so weit war ich noch nicht mal. Ich habe nur Obrigado gekonnt.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, also ich kann jetzt schon Französisch, Spanisch, Englisch, ein bisschen Griechisch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich erweitere mich und mache was ganz Neues, Portugiesisch.
Mhm. Unglaublich. Und warum Geschichte? Das passt jetzt da so nicht so rein, finde ich. Aber warum Geschichte?
Das war schon immer so eine Stärke oder Interesse von mir, dass ich mich mit Geschichte auseinandergesetzt habe und auch viel von Leuten gelernt habe, von älteren Leuten.
Aha.
Und in der Grundschule auch schon haben mir manche Lehrer Geschichte Videokassetten gegeben und haben gesagt, ich soll mal schauen, ob das für die anderen Mitschüler jugendfrei genug ist, ob die damit klarkommen.
Ah, okay.
Weil sonst hat eigentlich niemand so Interesse von Geschichte zeigt von meinen Mitschülern.
Krass.
Und dann habe ich das gemacht, also, oder versucht zu studieren, weil ich wusste nicht, wie man wirklich Geschichte studiert und was da der Inhalt ist.
Ja.
Weil ich habe mir das so vorgestellt, die Stadtarchivare, die Stadtgeschichte der Bevölkerung zeigen.
Mhm.
Ist aber im Hintergrund, im Studium ist es viel, viel mehr Theorie. Man sitzt alleine in einem Büro, hat dann 20 Bücher und da muss man dann die wichtigsten Aussagen und Inhalte rausholen. Und da hat man halt nichts zu tun mit einer Öffentlichkeit, was zu zeigen, sondern das ist Schreiben, alleine sitzen, überlegen. Und das war dann aber im Vergleich, was ich zuvor gemacht habe, war das richtig, richtig einsam.
Ja.
Und da habe ich dann auch festgestellt, Geschichte... Studium fertig machen, habe ich dann nämlich so sinnvoll gesehen.
Okay.
Also am Ende.
Ja.
Und ich wollte auch nicht als Professor arbeiten und immer meine Bücher nur haben.
Ja.
Und das hilft ja auch niemand in der Wirtschaft weiter oder im Alltag.
Mhm.
Außer man ist jetzt in dem Wohnort ansässig, wo man eine Geschichte-Hintergrund Aktion hat, wo man dann eine Präsentation hat oder so, dass man was weiß.
Oder eine Führung oder irgendwie sowas, ja. Okay. Also das heißt, du hast dieses Studium dann nicht beendet? Habe ich das richtig verstanden? Oder hast du dann gewechselt? Was ist dann passiert?
Also der Startschuss, wo ich mir das dann überlegt habe, das war dann, wo ich dann nach Portugal gekommen bin. Also vor meinem portugiesischen Studium.
Ja.
Wo ich dann ein Erasmus-Stipendium bekommen habe, um in Portugal zu studieren.
Was ist ein Erasmus-Stipendium? Erklär das mal ganz kurz für alle, die es nicht verstehen.
Erasmus, das ist eine europäische Initiative zum Verständigen und zum Austauschen als Studenten. Da gibt es dann Erasmus-Büros, Einrichtungen in jeder Universität oder auch Hochschule. Man verbindet sich mit anderen Universitäten in ganz Europa durch Verträge, dass von verschiedenen Fachrichtungen Austausche stattfinden. Und dann kann man sich bewerben für so ein Stipendium. Da kriegt man dann ein bisschen Unterstützung als Geld.
Ja.
Und viel von Organisationen kriegt man unterstützt.
Ja.
Und dann kann man dort in einer Universität studieren, wo man möchte, wo man auch die Sprache kann.
Ja.
Und wo sein Fachgebiet auch in Partnerschaft ist.
Und du hast dich wahrscheinlich wieder beworben und bist einfach genommen worden, oder?
Ja, weil Portugiesisch, das ist so selten in Deutschland. Ich habe dann zufällig war ich mit meinem mit einem von meinen Geschichte-Dozenten, also die Lehrer, waren wir alle in so einer Kneipe eingeladen. Hat jeder gesagt, was er als Nebenfach studiert. Und wo ich gesagt habe, Portugiesisch, dann hat er gesagt, das gibt's ja gar nicht. Endlich mal einer, der Portugiesisch spricht und studiert.
Mhm.
Er hat einen Vertrag gemacht mit Coimbra in Portugal. Und da geht nie jemand hin, weil keiner von Geschichte Portugiesisch lernt oder spricht. Ich soll das machen, dann hat er endlich jemand.
Ja, cool.
Dann hatte ich eine Woche Zeit zum Bewerben und das Ganze organisieren und dann habe ich die Bewerbung noch rechtzeitig abgeschickt. Natürlich bin ich genommen worden, weil die waren froh, dass endlich mal jemand hinkommen bin, ja.
Ja, das ist mega. Okay, also dann bist du nach Portugal gegangen und hast dann dort im Prinzip studiert. Ja, du hast weiter studiert, oder? Wie ist das dann da gewesen? Erzähl mal so ein bisschen.
Das war dann ein Abschnitt von meinem Studium, wo ich in Freiburg im Breisgau gehabt habe, also mein normales Grundstudium.
Ja.
Und dann war ich da für den Abschnitt, für ein Semester, war ich dann in Portugal. Ich musste mir vorher meine Kurse raussuchen, was ich dort belege. Da musste ich dann auf eine bestimmte Studiumpunktzahl kommen. Und auch ein Sprachkurs war verpflichtend, wo man dann nebenher machen musste.
Ja.
Und dann habe ich dort auch Geschichte studiert. Also alles auf Portugiesisch dann.
Ach krass.
Irgendwie habe ich es hingekriegt, dass ich alle Prüfungen bestanden habe, auch wenn es vielleicht manchmal nur eine 3 oder eine 4 war im deutschen Notensystem, umgerechnet.
Ja,
aber ich habe es irgendwie hingekriegt.
Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Wirklich. So, und dann hast du gedacht, ach ja, aber in Frankreich fand ich es auch so schön. Und dann bist du 2018 wieder nach Frankreich zurückgegangen. Paris.
Ja.
Was hast du dann da gemacht? Warst du wieder in Disneyland?
Nee, in Disneyland wollte ich dann nicht mehr hin, weil das war eher so für ganz Jugendliche gedacht, die Arbeit, was ich da 2013 gemacht habe.
Okay.
Da musste man auch keine Ausbildung haben. Also man braucht keine Ausbildung, um da zu arbeiten.
Okay.
Ich habe also eine schon gehabt als Bankkaufmann. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche mal so das Austauschmodell mit Deutsch-Französisch.
Ja.
Und habe dann in einer Firma angefangen zu arbeiten, die auch mit Deutschland zu tun hatte, einer Industriefirma.
Ah ja, okay. Und das war eine gute Zeit, weil du da warst du ein Jahr, ne, ungefähr?
Nee, da war ich tatsächlich nur, das war die kürzeste Zeit, da war ich nur 3 Monate.
Ah ja, okay.
Und zwar war ich in dem schönen, beschaulichen Crailsheim, Freiburg, dann in Portugal, Coimbra und selbst Lissabon ist nicht so groß mit, ich glaube, 400.000 Einwohnern im Zentrum. Und dann bin ich nach Paris, aber ins Zentrum.
Oh.
Oh, das war heftig. Also die Großstadt mit dem ganzen unpersönlich, der ganze Stress und der ganze Verkehr und die Zeit, was man immer braucht hat, um von Wohnort zur Arbeit zu kommen.
Wie lange hast du immer gebraucht?
Ungefähr eine Stunde.
Und dann bist du mit der U-Bahn gefahren oder wie heißt das?
Ja.
Okay.
Mit dem Zug nach Paris rein und dann die komplett Paris durchquert, bis ich auf der anderen Seite draußen war.
Okay, ja, das ist natürlich heftig.
Da habe ich mir da entschieden, also so eine ganz riesige Großstadt, das halte ich nicht aus.
Nicht dein Ding. Und das hat dich dann dazu bewogen, zurück in die Heimat zu gehen, oder? Ja? Okay, also dann hast du gesagt, okay, ich gehe jetzt zurück nach Crailsheim.
Ja, ich hatte eine Postkarte geschrieben an verschiedene Verwandten.
Ja.
Also viele Postkarten. Und dann weiß ich noch, ich habe eine Postkarte geschrieben an meine Tante Maria. Die war schon ziemlich alt und war aber auch immer im Ausland unterwegs und hat es auch gefreut, wenn ich ihr erzählt habe von meiner Erfahrung.
Mhm.
Und dann ruft mich meine Mutter an und ich habe die Postkarte nicht abgeschickt. Ich wollte die gerade in die Post abgeben, an dem Tag oder einen Tag drauf. Dann ruft mich meine Mutter an und sagt, die Tante Maria ist gestorben.
Oh, okay.
So, und dann habe ich mir gedacht, was bringt es, wenn man die ganze Zeit im Ausland ist und man kann dann nicht mal die Leute treffen von der Familie oder ich konnte nicht mal auf die Beerdigung gehen.
Oh, okay.
Ja gut, ich hätte auch bleiben können, aber dann habe ich mir gedacht, ich komme lieber nochmal zurück und schaue mal bei meiner Familie und Verwandtschaft nach und bleib dann mal für eine Zeit hier, ein bisschen zum Ausruhen von dem ganzen Internationalen.
Ja, ja. Also weil du hast ja im Prinzip zwischen 2010 und 2019 eigentlich warst du ja, also Ausbildung, dann viel unterwegs und so weiter, gelernt, studiert, Kulturen, Sprachen, immer wieder mit Geld natürlich auch zu tun gehabt und dann bist du zur VR-Bank gekommen und wie ist das passiert? Also wie kam das dann, dass du diese Stelle bei der VR-Bank angenommen hast, dein Arbeitsverhältnis?
Ich habe mir überlegt, dass ich in die neue Bank möchte, also nicht da, wo ich gelernt habe. Ich habe bei der Sparkasse gelernt und habe gedacht, ich möchte was Neues machen, da bin ich bekannt für meinen Lebenslauf. Ja.
Genau.
Und da kenne ich auch Leute vom Sport, meine ehemaligen Trainer sind da drin, von Jugendgemeinderat, wo ich war, habe ich da auch Leute gekannt, die da auch Gemeinderat sind. Und auch sonst, da habe ich da Leute gekannt, von Crailsheim aus, von der Gesellschaft und vom Umkreis. Und da habe ich mich da beworben, weil ich da auch schon Leute gekannt habe. Und die Bank habe ich auch sympathisch gefunden.
Okay.
Ja. Und deswegen arbeite ich jetzt wieder hier in der Feuerbank oder in Crailsheim.
Okay. Und kriegst du oder gibt dir der Job das, was du eigentlich immer so zu schätzen gewusst hast? Also neue Menschen. Sprachlich ist es natürlich jetzt nicht mehr so, ne? Also ich glaube, bei der VR-Bank hast du entweder halt Schwaben oder nicht Schwaben. Kann man das so sagen? Also ich glaube, so international ist es nicht wie sonst in deinem Leben, oder?
Das stimmt. Also international, da muss ich die wenige Momente, wo dann mal welche kommen und ich dann auf Portugiesisch übersetzen kann für Kontoeröffnung oder auf Englisch einen Bausparvertrag so erklären, dass der auch abgeschlossen worden ist, habe ich auch mal geschafft.
Okay, cool.
Das ist aber halt ganz selten. Also mit meinen Fremdsprachen, die kann ich da nicht so reinbringen. Es geht auf allem darum, dass ich das Ganze organisatorisch am Schalter mache und dass ich die Leute zügig bediene und die Schlange dann kleiner wird, die dahinter wartet. Und da kann ich das dann gar nicht so bringen. Also Fremdsprache und neue Orte, das habe ich dann dort im Schalter dann doch nicht.
Aber wie pflegst du denn jetzt deine ganzen Sprachen? Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Du hast Englisch, Französisch, Portugiesisch, fließend.
Ja.
Spanisch gehört auch noch dazu. Vielleicht, das hatten wir jetzt nicht im Lebenslauf verpackt. Also wie kam es zum Spanisch?
Das hatte ich 2 Jahre in der Schule, wo ich mein Abi nachgeholt habe.
Ah ja, okay. Also Spanisch, gut, ja. Also das hast du nicht unter fließend eingetragen.
Ja, das stimmt. Da habe ich mich
noch nicht getraut.
Ja.
Aber hey, ein Aufenthalt mal ein paar Monate in Spanien und du sprichst auch das fließend, oder?
Das denke ich auch.
Das ich glaube, das geht dann super schnell. Und dann hast du jetzt noch hier stehen Griechisch, die Grundlagen.
Ja.
Das hast du vorhin auch schon mal kurz erwähnt gehabt. Vielleicht erklären wir das nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern. Warum Griechisch?
Das war aus meiner Zeit im Disneyland Paris. Da haben wir mit unseren internationalen Arbeitskollegen zusammen gewohnt. Und ich habe mit einem Grieche zusammen gewohnt. Und dann hat er mich mal eingeladen auf so eine Hausparty, wo die anderen Griechen dann alle waren. Ich war der einzige Nicht-Grieche. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt nicht, dass ich wegen mir Englisch rede.
Ja.
Dann habe ich gesagt, bringt mir bitte Griechisch bei. Dann sprecht einfach Griechisch weiter. Und dann haben die mir das so erst auf ein Blatt Papier und dann habe ich mir ein Heft gekauft, dann haben die mir da was reingeschrieben. Also die haben mir eingeschrieben, was sie mir beibringen wollten.
Okay.
Und dann habe ich noch die Sprache mit dazu gelernt, so gut es ging in der arbeitsfreie Zeit.
Ja.
Und dann konnte ich auch einigermaßen, also ich kann jetzt immer noch einigermaßen schreiben und lesen.
Okay. Aber sprechen beim Griechisch?
Sprechen kann ich ich kann jetzt nicht fließend sprechen oder Freisätze bilden, aber ich habe ein paar Sätze gelernt auf Griechisch.
Ah ja, okay, alles klar. Aber wie pflegst du jetzt deine ganzen Sprachen? Weil das ist ja schon was in einem drin ist. In der Arbeit brauchst du es jetzt nicht. Hast du da privat irgendwie die Möglichkeiten, noch viele Kontakte oder machst du weiterhin Kurse? Liest du viel? Schreibst du? Wie machst du das?
Alles zusammen.
Also okay.
Ich besuche regelmäßig Portugal, weil ich ja dort von meinem Studium her habe ich eine ganz starke Verbindung, also von mir aus selber hergestellt mit dem Land, der Kultur und den Leuten.
Mhm.
Ich habe da Freunde von meinem Studium aus und auch nachher durch Reisen dazu gewonnen.
Mhm.
Die besuche ich regelmäßig. Und ich lese auch Bücher in den Sprachen, wenn es auch nur solche einfache Lernbücher sind.
Mhm.
Ich habe Grammatikbücher, wo ich auch regelmäßig durchmache.
Okay.
Mein Hauptaugenmerk ist halt Portugiesisch, weil ich das also Sprache, Kultur ausstudiert habe. Und da habe ich letztes Jahr einen Urlaub gehabt, wo ich zufällig in eine Woche, wo eine Buchmesse war oder so ein Buchflohmarkt in Coimbra, in meiner Unistadt. Und da habe ich gedacht, boah, so viel Auswahl, endlich kann ich mal Bücher auf Portugiesisch mir raussuchen. Und ich habe dann irgendwie so viele Bücher gekauft von den ganzen Ständen. Am Ende hatte ich, glaube ich, so 17 Kilo oder 18 Kilo Bücher. Ich habe es dann eben abgewogen, weil ich musste ja meinen Koffer reinbekommen.
Ja, stimmt.
Aber ich hatte keinen Koffer mehr frei und auch nicht die Kapazität. Dann habe ich mir einen neuen Koffer gekauft in Portugal, habe die Bücher rein verteilt mit meinem Koffer, was ich auch schon hingebracht habe.
Ja.
Und das war einfach nur Bücher, alles voll mit Bücher.
Ja, mega.
Und das habe ich dann mit heimgebracht.
Ja.
Und dann habe ich mal durchzählt, ich hab 50 portugiesische Bücher.
Ach krass. Okay. Ja, aber das ist schon ein Hobby dann auch von dir, oder? Du beschäftigst dich mit Sprachen.
Ja.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt habe ich aber hier auch noch stehen, du hast auch noch weitere Hobbys. Und ich gehe mal auf eines ein, weil ich glaube, das kommt natürlich auch so ein bisschen davon, wenn man viel unterwegs ist, wenn man neue Places to be kennenlernt und so, ja. Du fotografierst gerne. analog, aber auch digital. Das musst du mal erklären. Also hast du so eine richtig alte Kamera auch, mit der du dann so Fotos auch entwickelst selber? Wirklich?
Also entwickeln selber, das könnte ich noch lernen. Mhm. Ich habe tatsächlich eine Fototasche bekommen von einer alten Bekannten von meinen Eltern. Die hätte sie sonst weggeschmissen.
Ja.
Und ich habe dann reingeschaut. Die Kameras, die funktionieren alle. Das sind ganz viele Objektive drin, alles mögliche Zubehör. Und ich habe nur so eine normale Digitalkamera, also wo auch aufs Film auch ausgerichtet ist, damit ich dann, wenn ich im Ausland bin oder sonst irgendwo bei uns in der Umgebung, dass ich das halt aufnehmen kann und fotografieren kann. Und habe ich gedacht, dann probiere ich mal das Analoge aus, weil das hat mich schon interessiert.
Total.
Das hat mein Opa früher immer gemacht, hat uns fotografiert analog. Und die ganzen Fototaschen, die man abgeholt hat aus dem Drogerieladen, wenn die entwickelt waren, habe ich
mir erinnert. Da waren noch die Negative auch so dabei immer, ne? Ja.
Und dann habe ich mir jetzt die Kamera genommen, habe die auch in Portugal dabei gehabt und da habe ich dann auch Fotos gemacht.
Ah, mega.
Das ist ganz anders, weil man schaut durch und man weiß, wenn ich abdrücke, ich weiß erstens nicht, wie es geworden ist. Sind die Augen zu, sind die Augen offen?
Ja.
Habe ich den Ausschnitt auch, wie ich ihn brauche? Und man muss halt warten, bis es entwickelt ist. Also es dauert. Das ist so ist viel Vorfreude spannender. Und spannend.
Ja, es ist viel spannender, als mit den Handys irgendwelche Bilder zu machen, ne? Weil da macht man ja gleich mal 10 auf einmal. Irgendeins ist schon gut geworden. So, und dann habe ich, also du bist ja auch jemand, so nehme ich dich natürlich jetzt auch hier wahr und deine Augen glitzern immer, wenn du davon redest, das kann ich noch lernen, hast du gerade auch zu diesen Entwicklungen von den Fotos gesagt.
Das
und
stimmt,
du hast witzigerweise mit 30 auch angefangen, dir Akkordeon selbst beizubringen. Richtig? Bist du auf die Idee jetzt gekommen? Auch noch, ach, ich habe jetzt ein Akkordeon, ich probiere das jetzt einfach mal und bringe mir das selber bei. Wie bist du drauf gekommen?
Das ist von unserer Familie, wenn die gesprochen haben, was früher meine Uropas gemacht haben. Dann habe ich mich erinnert, einer von meinen Uropas hat Akkordeon gespielt. Seit ich lebe, hat eigentlich nie jemand in der Familienfeier irgendwie ein Instrument gespielt oder
schade.
Oder auch in einem Verein oder so.
Ja.
Außer meine Schwestern haben mal ein bisschen was mit Musik zu tun gehabt in einem Verein. Und habe ich gedacht, ich will es mal lernen, weil ich möchte halt, ich würde gerne selber mal Musik machen.
Ja.
Und dann habe ich das in so einem Laden gesehen. In Kreisheim gibt es nur noch einen Musikladen. Da war ich dann 2019 mal drin. Und habe mir gedacht, ist ein bisschen teuer. Ich überlege es mir nochmal, auch vom Lernen her, von der Zeit, auch zusätzlich noch. Weiß nicht, ob ich es hinkriege. Und dann habe ich meinen 30. Geburtstag gehabt, 2020. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt, ich ziehe es jetzt durch. Ich gehe rein, hole mir das Akkordeon. Und dann habe ich da angefangen, Musikunterricht zu nehmen, weil der das auch angeboten hat, der Musikladenbesitzer. Und ich habe gewusst, ich muss Unterricht nehmen, sonst schalte ich das nicht durch und sonst werde ich auch nicht Fortschritte so schnell machen. Und ich habe aber viel mir selber beibringen müssen daheim, weil die Übung braucht richtig viel Zeit. Und ich habe es irgendwie hinbekommen, von linke Hand, rechte Hand unterschiedlich zu spielen mit Begleitung, Melodie.
Okay.
Das war richtige Gehirngymnastik am Anfang.
Ja gut, aber dein Gehirn ist ja eigentlich super trainiert durch die Sprachen. Also das muss man auch sagen, oder?
Ja, also vielleicht hat es da geholfen, dass ich dann die schwierige Anfangszeit dann bestanden habe.
Okay, also was ich hier jetzt auch noch stehen habe, da möchte ich jetzt gerne auch noch drauf eingehen, ist, dass du einen eigenen Oldtimer hast.
Ja, den habe ich.
Was hast du für einen? Erzähl mal, das finde ich cool.
Ich habe einen Mercedes.
Geil.
Aus den 80er Jahren.
Okay.
Das ist eine S-Klasse, also ein großes Auto. Und das ist auch so passiert, ich habe da auf der Straße mal einen gesehen, 2010, der ist da ein Jahr lang gestanden. Niemand hat ihn gekauft und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, ich frage mal, ob ich eine Probefahrt machen kann.
Yeah.
Ich wollte eigentlich nie ein Auto haben, also gar keins, weil ich habe es nicht braucht. Mit dem Fahrrad fahren und Zug fahren, das war eigentlich ausreichend bis dahin. Und dann habe ich das gefahren, das war halt riesig und das ist sowas Besonderes, wenn dann vorne der Stern dann drauf ist und so
voll.
Ein altes Auto.
Ja.
Nicht so viel Elektronik und dann ist man auch nicht eingezwängt, links und rechts, wo alles so mit Schaumstoff ausgepolstert ist und rechte Hand kann man gar nicht richtig rausfahren. Weil
hat
der
so Ledersitze oder so hat der Fell drüber?
Der hat Ledersitze.
Okay, weil es gibt die ja dann auch mit diesen Fellüberzügen, die kann man ja, gerade in der S-Klasse ist das ja mega. Ja, ist ja wie im Wohnzimmer. Kannst ja. Haben die nicht auch die durchgängige Bank vorne? Sind es die? Nee.
Nee, die haben hinten, aber ich habe eine mit hinten 3 Sitze.
Ah ja, okay. Ja. Okay. Ja, und was ist dann passiert? Dann hast du gefragt nach der Probefahrt und hast die machen dürfen?
Ja.
Okay.
Und dann war das aber ein richtiges Schrottauto.
Oh.
Also da ging nicht mal der Tachometer, also das Kilometer hat es dann aufzeichnet, wir wussten nicht, wie viel das war.
Okay.
Okay, dann habe ich gedacht, gut, jetzt weiß ich, wie der fährt und habe dann, also wenn ich mir ein Auto hole, irgendwann mal kaufe, dann wird es so eins.
Okay.
Und dann habe ich ewig gewartet, ich habe sogar die Bedienungsanleitung mir bei eBay gekauft, habe die dann auswendig gelernt, weil ich wollte das halt alles können.
Du bist so krass,
und dann habe ich, irgendwann habe ich ein Auto gesehen im Internet, wo alles, so wie ich es mir gedacht habe, drin ist, auch wo innen helle Ausstattung hat.
Ja.
Das ist nicht so das Schwarze, wo alles so klein macht. Und das ist es dann am Ende tatsächlich geworden.
Ach, mega.
Hätte ich nie gedacht, dass ich mir so ein Auto jemals
leisten kann. Aber bist du jetzt mit diesem Auto heute ins Studio gefahren? Nee, oder?
Nee.
Nee. Also das wollte ich gerade sagen.
Auto, ja.
Okay, alles klar. Aber den packst du nur zu ganz besonderen Anlässen aus, oder?
Ja, also für Hochzeiten. Der ist auch mal schon mal als Hochzeitsauto benutzt worden und ist auch schon wieder gebucht.
Ach cool.
Ja, wenn ich bei meiner Verwandtschaft dann dabei bin. Und ansonsten fahre ich den halt für Ausfahrten.
Ja.
Weil das ist dann auch schön, wenn man in so eine Mittelalterstadt fährt mit einem alten Auto.
Ja,
dann fährt man da schon mal runter, kommt in der Stadt an und hat dann das richtig Analoge, wo man dann wenig Ablenkung hat und auch schön abschalten kann, zu sich selber kommen kann.
Ja. Hast du so ein bisschen, also du redest ja jetzt auch viel von Analogreisen, Menschen, Kulturen. Wie stehst du denn allgemein zu dem ganzen Thema Digitalisierung?
Das nehme ich mit. Also da bin ich dabei. Ich mache auch für meine Lernkurse viel übers Internet.
Okay.
Auch von meinen Sprachen, von der Universität.
Okay, aber du bist jetzt nicht als Mensch so, dass du sagst, oh, das geht mir alles zu schnell, diese ganze Digitalisierung. Ich bin eigentlich so eher, ich möchte das echte, reale und Gang runterschalten und so. So bist du nicht.
Nee, ich mache beide.
Okay,
beide
Wege. Ja. Okay, also du magst das Analoge, aber eben auch das, was da alles noch so kommt. Andreas, also erstmal vielen Dank für diese 1000 Einblicke. Es ist wirklich unglaublich. Es ist sehr bewundernswert, was du alles schon gemacht hast.
Dankeschön.
Und ich habe jetzt noch eine kleine Überraschung dabei, unseren Fragenhagel. Bist du bereit?
Ich bin bereit, freue mich drauf, was
okay,
da kommt.
Okay, alles klar. Meine erste Frage ist eigentlich schon mal bezogen auf Disney. Ja?
Okay.
Cinderella oder Belle?
Cinderella.
Okay. Langfristig sparen oder Geld im Hier und Jetzt ausgeben?
Oh, das ist so schwierig. langfristig.
Okay. Was willst du unbedingt noch machen, was du noch nie gemacht hast?
Segeln lernen, also mit dem Segelboot. Fliegen lernen mit dem Helikopter oder mit einem kleinen Flugzeug. Und Brasilien besuchen.
Mega, okay. Was macht dir Stress?
Wenn ich zu viele Aufgaben vor mir habe, wo ich weiß, die kriege ich nicht rechtzeitig und gut genug fertig. Auf den ersten Gedanken sowas.
Hast du hohe Ansprüche an dich selbst?
Ja.
Was würdest du deinem 14-jährigen Ich als Rat mitgeben?
Ich sollte früher anfangen, mich mit meinen Talente zu beschäftigen und auch vor allem mit meinen Neigungen und Interessen und die ausprobieren.
Mhm. Was machst du im Urlaub am liebsten?
In Städte laufen, spazieren gehen und Leute ansprechen, einfach Situationen schaffen, wo ich mich mit der örtlichen Bevölkerung verbinden kann, auseinandersetzen kann, Freundschaften knüpfen kann und Essen ausprobieren.
Ganz wichtiges Thema, finde ich. Cocktail oder Bier?
Bier.
Mit was kann man dir die größte Freude machen?
Mit Situationen, wo ich, oder Geschenke, wo ich gar nicht erwarte, wo aber richtig gut zu mir passen. Also es kann ganz viel sein, weil ich habe nicht so hohe Ansprüche bei Geschenke, wenn die richtig von Herzen kommen und auch nützlich sind und zu mir passen.
Mhm.
Zum Beispiel mit mir irgendwo irgendwas besuchen gehen, Zeit mit mir verbringen.
Mhm.
Sowas freut mich, ja.
Okay.
So einfache Sachen.
Gibt es ein ganz besonderes Erlebnis, bei dem du wirklich am meisten für dein Leben gelernt hast? Ich weiß, das ist bei dir sehr schwierig.
Ja, da muss ich kurz überlegen.
Ja, da darfst du überlegen. Aber vielleicht gibt es jetzt so eine Sache, die dir einfällt, wo du sagst, oh, dieses Ereignis hat mich echt geprägt und da habe ich was fürs Leben mitgenommen.
Das müsste beides, also beides Mal im Ausland gewesen sein. Im Disneyland Paris, wo ich zum Beispiel alleine gewohnt habe.
Ja.
Und auch noch im Ausland und ich auf mich alleine gestellt war mit allen möglichen Internationalen, die auf andere Sprachen gesprochen haben.
Ja.
Und den größten Schub habe ich gehabt, wo ich dann in Portugal alleine gelandet bin. Mhm. Musste alles organisieren, also von wo ich gewohnt habe und so weiter, habe ich zumindest selber so gemacht. Da habe ich jetzt mir nicht Hilfe vom Erasmus-Büro geholt. Und habe da aber mein Leben aufgebaut in einem Land, wo ich noch nie vorher war, wo ich niemanden gekannt habe. Und das habe ich hinbekommen und habe dann auch die Freunde kennengelernt und die Freundschaften geknüpft, die ich jetzt immer noch habe. Also das Zurechtfinden in andere Orte und Situationen.
Ja, irgendwo auf der Welt einfach alleine. Ja. Also dich kann man irgendwo aussetzen, du kommst jetzt schon klar.
Ja.
Ich kann dich jetzt in den Urwald schmeißen und du kommst irgendwann zurück und sagst, ich habe ganz viel gelernt. Also so schätze ich dich ein. Du bist so ein Selfmade MacGyver eigentlich auch und du hast auch noch Freude dran. Also so kommst du mir vor. Wie beschreibst du dich selbst in 3 Schlagworten?
Neugierig, offen, also auf Leute zugehen, verbindend. Also Verbindungen herstellen. Ich weiß nicht, wie man das in einem Wort sagen kann.
Ja, nee, das hast du gut gesagt. Ich finde, das hat jeder verstanden. Wie willst du in Bezug auf Menschen wirken?
Als jemand, der Lösungen schaffen kann. Als jemand, dem man vertrauen kann. Als jemand, der einem ein gutes Gefühl gibt für die Situation, wo gerade ansteht.
Mhm. Welchen Anruf würdest du niemals wegdrücken?
Anrufe von meiner Familie und von meinen besten Freunden.
Okay. Andreas, das war unser Fragenhagel. Das war unsere Folge, unser Podcast. Es war mega cool, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung. Hab mich auch gefreut.
Ja, und wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns doch hoffentlich bald beim nächsten Mal wieder in der nächsten Episode von Wir sind HSH hörbar. Und hier noch der kleine Tipp, gerne mal bei Insta vorbeischauen, bei der VR Bank HSH. Da seht ihr nämlich die Teaser für unsere Folgen und da seht ihr dann auch den Andreas im Teaser und habt vielleicht dann auch ein Bild, ein Gesicht dazu, zu dem, was er uns alles erzählt hat. Also macht's gut. Ciao, ciao.
Wir sind HSH Hörbar, ein Podcast der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall. Moderiert von Susi Herzberger, produziert von Koala Productions, powered by PSN3.